Ich bin heute mal ganz woanders gelandet, als in Wüste oder verheißenem Land. Ich weiß nicht genau, warum ich da gelandet bin. Vielleicht könnt ihr mir das hinterher sagen, wenn ich fertig bin. War einfach so ein Gedanke und ein Eindruck. Ich lese eine Geschichte aus dem 1. Samuel, Kapitel 1. Ich fange mal ganz vorne an. Ist ein bisschen länger, die Geschichte. Ich hoffe, ihr habt noch Geduld. Ist schon ein bisschen vorgelesen worden heute, aber. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkanah. Ein Sohn von Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil. Denn Hannah hatte er liebt, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte sie jene. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Ich will eigentlich nur so weit. Das Ergebnis ist natürlich, die gehen wieder nach Hause am nächsten Tag und kurz danach wird Hannah schwanger und ihr Sohn ist der Prophet Samuel. Das ist ja schon eine echt gemeine Situation, oder? Ich habe so ein paar Fragen an diesen Text. Eigentlich habe ich mehr Fragen an diesen Text als Antworten. Ist ein Mann mit zwei Frauen. Das ist ja Gott sei Dank in Deutschland nicht zulässig. Das heißt, so ein Problem wird bei uns in der Form vielleicht gar nicht auftreten. Aber vielleicht gibt es ganz anderes Herzensleiden an ganz anderen Stellen, mit denen wir zu kämpfen haben. So wie Hannah hier zu kämpfen hat. Sie hat nicht nur damit zu kämpfen, wahrscheinlich jedenfalls, dass sie eine von zwei Frauen ist und nicht die einzige. Sie weiß oder erlebt irgendwo ja schon, dass ihr Mann ihr zugetan ist. Ja, also spätestens bei diesem jährlichen Fest mit dem Opfer bekommt sie von ihrem Mann doppelt so viel, wie ihr eigentlich zusteht. Also irgendwie versucht er das, woran er ja gar nicht schuld ist, in Bezug auf die Kinderlosigkeit. Sie hat jemanden, der es versucht, gut zu machen, auszugleichen oder zu zeigen, du bist mir wert, du bist mir wichtig. Es hängt nicht daran, meine Liebe zu dir hängt nicht daran, ob du Kinder hast oder nicht. Also den Elkanah, den finde ich hier an der Stelle eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Angesichts dessen, dass mehr als eine Frau zu haben ja im Alten Testament nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Also darüber könnte man sicherlich auch noch meine eigene Predigt halten. Warum die Männer im Alten Testament immer so viele Frauen hatten, verstehe ich auch nicht. Noch eine Frage, keine Ahnung. Gott hat das ja mal anders festgelegt. Ja, das ist so eins der Rätsel, die ich noch nicht gelöst habe. Und ich will es nicht lösen, damit ich mehr als eine Frau haben kann. Eine ist fantastisch und völlig ausreichend. Aber das geht nicht gut, das merkt man ja. Und deshalb hat Gott das wahrscheinlich auch so gemacht. Ein Mann und eine Frau. So gibt es zwischen diesen beiden dann eben entsprechend auch Unstimmigkeiten oder Streit. Ich nehme an, die eine, die leidet eben darunter, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und die andere, die leidet auch. Die leidet nämlich darunter, dass die ohne Kinder immer den doppelten Anteil kriegt. Da findet sie gemein, ist unfair. Ja, sie sieht nicht, dass da ein Leid ist, das auszugleichen ist. Sondern sie sieht einfach nur, wir kriegen das, was üblich ist, und sie kriegt das Doppelte. Nee. Und was macht sie als Reaktion darauf? Sie ist gemein zu der anderen. Und sie zieht sie genau, kränkt sie und verletzt sie genau mit der einen Sache, die ihr sowieso schon die größten Schmerzen im Leben bereitet. Menschen können ganz schön fies sein. Wenn sie meinen, auf irgendetwas ein Recht zu haben und das nicht zu bekommen. Wo ist dein Herzeleid? Aber vielleicht auch, wo ist das Recht, was du meinst, was du nicht bekommst? Und wirst deshalb unfair gegenüber anderen. Weil du neidisch bist, eifersüchtig. Weil du etwas haben möchtest, was dir eigentlich gar nicht zukommt und was du eigentlich auch nicht brauchst. Was der andere aber vielleicht nötig hat. Was macht Hannah mit der ganzen Sache? Es steht ja nur dieses eine Jahr hier beschrieben, wie sie sich verhält. Ich frage mich, wie sie sich die Jahre vorher verhalten hat. Steht ja nicht drin. Es scheint so zu sein, dass sie hier, weil es so ausführlich beschrieben ist, das erste Mal so intensiv und so ausgiebig und anhaltend Gott um Hilfe bittet. Ist eine Theorie. Ja. Ich weiß nicht, was sie vorher damit gemacht hat, ob sie es einfach ausgehalten hat. Es steht ja auch in dem Text drin, dass Gott ihren Mutterleib verschlossen hat. Noch eine Frage. Warum in aller Welt hat er das getan? Keine Ahnung. Und vielleicht auch eine Frage für dich oder für mich. Wenn du etwas in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, dass da ändert sich einfach nichts, dass irgendwas verkehrt, irgendwas nicht richtig, irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Und du hast vielleicht auch schon gebetet und darum gerungen, das ändert sich nicht. Und du sagst, das ist nicht so, wie Gottes Wort es sagt. Das war für sie auch so. Ja, es war ganz klar alttestamentliche Tradition, wenn eine Frau keine Kinder bekommen hat über einen längeren Zeitraum, dann stand sie nicht unter Gottes Segen. Das war der Rückschluss. Sie muss irgendwas falsch gemacht haben, in irgendeiner Sünde leben, irgendwo ist was mit ihr nicht in Ordnung, dass Gott sie in diesem Bereich nicht segnet. Denn das war ja die Verheißung an die Frau von Schöpfungsbericht an, dass sie Kinder kriegen soll. Ja, das war die Verheißung Gottes für die Frau. Ja, mit Schmerzen durch den Sündenfall. Genauso wie der Mann arbeiten soll, das ist seine Verheißung. Und wegen des Sündenfalls im Schweiße seines Angesichts. Arbeiten ohne Schweiß und ohne, das wäre mal wieder was. Ja, da bewegen wir uns drauf zu. Kinder kriegen ohne Schmerzen und arbeiten ohne Schweiß. Nee, aber zurück zum Thema. Der Grundgedanke war, das ist der Hauptsegen, den Gott einer Frau geben will. Und vielleicht hat sie selber auch da gestanden und gesagt, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht warum, was habe ich falsch gemacht? Und bestimmt ist auch immer mal der ein oder andere gekommen und hat gesagt, sag mal, willst du nicht endlich mal umkehren, was hast du falsch gemacht? So wie bei Hiob in der Geschichte. Ja? Erst sind sie ganz lieb und nett und schweigen und leiden mit ihm und dann so nach und nach kommen sie und sagen, okay, Hiob, jetzt rück mal raus mit der Sprache, was hast du falsch gemacht, dass es dir plötzlich so schlecht geht? Keine Ahnung. Komm, gib dir einen Ruck, erzähl's uns einfach. Ich weiß es wirklich nicht. Ach komm. Es glaubt keiner, oder? Es glaubt keiner. 40 Kapitel lang glauben sie es nicht. Was ist das in meinem oder in deinem Leben, wo du sagst, das ist so verkehrt und ich habe keine Ahnung warum? Jahr für Jahr sind sie zum Tempel gegangen. Jahr für Jahr hat sie dieses Leid irgendwie mit sich rumgetragen und wusste sich nicht zu helfen. Der Bericht kommt erst an der Stelle, wo sie sich auf eine echt intensive Art und Weise an Gott wendet. Ja, also da sagt sie jetzt, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist es der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, ich habe schon alles versucht, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie ich das noch aushalten soll, ich weiß nicht, was ich noch versuchen soll. Keine Ahnung, es gibt keinen Ausweg mehr. Und dann geht sie da zum Tempel, um zu beten. Und bringt kaum die Worte über die Lippen. Und ich finde das unvorstellbar, dass Eli so reagiert, kann man ja irgendwie verstehen, aus Elis Position raus, oder? Der sieht jemanden da knien, irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, wenn man intensiv betet, kann sein, dass sie irgendwie ein bisschen geschaukelt hat oder so, irgendwie die Lippen bewegt, irgendwas vor sich hin murmelt. Es war ja auch nicht üblich oder typisch so anscheinend zu beten. Und er sagt, die Frau ist betrunken. Und was macht er? Er sagt, sieh mal zu, dass du wieder nüchtern wirst. Ja, such dir irgendwo einen Platz, wo du dich hinlegen und pennen kannst und wieder fit wirst. Boah, das muss so gemein für die Frau gewesen sein, oder? Ich meine, mit dem ganzen Leiden, das sie sowieso irgendwie schon mit sich schleppt, mit dem sie sich jetzt endlich traut, sich auf den Weg zu machen, sich dahin zu knien, zu beten, ist am Boden zerstört und dann kommt einer und sagt, schlaf erstmal deinen Rausch aus hier. Grotesk eigentlich, oder? Und sie findet den Mut und sagt, das ist es nicht. Ich habe einfach ein Leid und ich muss mit meinem Gott reden. Und manchmal frage ich mich, wie schwer muss unser Leid erst werden, damit wir mit unserem Gott darüber so reden, so dass wir es wirklich meinen, so dass wir wirklich kapitulieren und sagen, ich weiß nicht weiter, mach du irgendwas. Und bereit sind, es um jeden Preis, den sie geben kann, den ich geben kann, den du geben kannst, zu erbitten. Sie ist ja sogar von vornherein bereit, sie legt ja ein Gelübde ab. Sie ist von vornherein bereit, für diese Lücke in ihrem Leben, diesen Fehler, dieses, was überhaupt nicht zurechtzubringen und einzuordnen ist, dafür etwas zu geben. Sie sagt, wenn du meine Bitte erhörst, dann soll dieses Kind dir gehören. Also das ist ein Opfer. Das, worum sie bittet, dann auch wieder herzugeben. Und zu sagen, es ist, wenn du es mir schenkst, es ist sowieso trotzdem immer noch deins. Und es soll dir gehören, egal was du von mir willst oder von mir erwartest. Es ist eine Frau mit Hingabe. Und dann kommt wieder Eli und an der Stelle hat er mich echt überrascht. Sie sagt, okay, ich komme hier mit meinem Leid und musste das meinem Gott bringen. Habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich nicht für eine verkommene Frau, aus großem Kummer und Herzeleid habe ich geredet. Und was macht Eli? Der sagt, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du ihm von ihm erbeten hast. Der wusste doch überhaupt noch nicht mal, was sie gebetet hat. Das erwähnt sie nämlich gar nicht. Sie erzählt nicht das Problem. Er war Priester, vielleicht war es einfach von Gott geleitet. Er war nicht unbedingt der beste Priester, wie man dann später an seinen Söhnen sieht. Wir sind schon wieder bei Eltern und Kindern. Katastrophenkinder. Absolute Katastrophenkinder, die beiden Söhne. Und auch, es lässt schließen auf den Katastrophenvater. Genau. Und an dieser Stelle kriegt dieser Mann irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein göttlicher Impuls war oder ob er das einfach nur sagt, um sie dann doch loszuwerden oder um wieder gut zu machen, wie gemein er sie vorher angefahren hat. Keine Ahnung. Er schließt sich mir nicht. Schon wieder eine Frage. Ich sage, es ist ein Text mit lauter Fragen für mich. Aber auch mit ein paar Hilfen trotzdem. Und mit Richtung, die Gott gibt. Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Und sie geht ihres Weges und hat nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Sie hat eine Antwort von Gott bekommen, auf die sie vertraut und an der sie sich festhält. Und selbst das finde ich noch echt mutig, nach den langen Jahren, die sie irgendwie schon mit dieser Situation gekämpft hat. Aber irgendwie fasst sie an dieser Stelle Vertrauen und nimmt diesen Satz von dem Priester als Wort Gottes und glaubt, dass das ist, was Gott zu ihr redet und handelt danach und geht damit und vertraut, Gott macht was daraus. Und auch da wieder die Frage, wenn Gott dann zu dir redet, egal ob er direkt zu dir redet oder ob er dafür einen Menschen gebraucht, in deine Situation hinein, glaubst du ihm? Daran dann festzuhalten und zu sagen, hey, das nicht wieder wegzuwischen und zu sagen, ja, aber das Problem ist schon so lange und eigentlich, es war zwar ganz gut, mal mein Herz auszuschütten und so, aber eigentlich glaube ich nicht, dass sich was ändert. Oder entfacht es einen Funken Hoffnung und Glauben in dir, dass Gott zu dir geredet hat und du sagst, und das nehme ich jetzt und daran halte ich mich fest und damit möchte ich gehen. Das ist so dieses ganz persönliche Reden Gottes zusätzlich zu einer Verheißung, die er ja sowieso gegeben hat, die in seinem Wort schon drinsteht, etwas, was er grundsätzlich tun will. Und dazu kommt das persönliche Reden. Jans Situation ist auch so. Die Verheißung ist Heilung. Und das persönliche Reden ist der Weg, den er mit dir gegangen ist. Ja? Und sie geht damit und sie erlebt tatsächlich, dass Gott ihre Bitte erfüllt, genauso wie der Priester Elis gesagt hat. Und an der Stelle dann auch relativ zügig. Ich entlasse euch heute mit ganz vielen Fragen für euch selber. Nämlich genau mit diesen Fragen. Wo ist vielleicht dein Leiden, dein Herzenswunsch, deine Sehnsucht nach einer Verheißung, die du in Gottes Wort siehst oder die er dir gegeben hat, die noch nicht in Erfüllung gekommen ist? Und vielleicht ist schon der eine oder andere gekommen und hat sich darüber lustig gemacht oder jemand ermutigt dich und sagt, ach, lass das doch endlich los. Finde dich damit ab, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Und du kannst das nicht. Wo ist der Punkt und wann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt, ich muss damit zu meinem Gott gehen. Vielleicht hat sie es vorher ja auch schon gemacht, vielleicht hat sie schon dafür gebetet. Das wird ja nicht beschrieben. Und dann zu sagen, ich lass nicht los. Festzuhalten und einfach nochmal hinzugehen und das Herz so auszuschütten, wie sie das getan hat. Mit der Hingabe zu sagen, Herr, egal was du mir am Ende gibst, Es soll sowieso alles deins sein. Ich gehöre dir und das, was du mir schenkst, gehört auch dir. Und dann auf das Reden Gottes zu warten und hinzuhören. Sie hat ja lange da gekniet und lange gebetet. Auch das ist für mich ein Indiz. Auf der einen Seite sagen wir, ja, wenn du es einmal sagst, hat Gott es gehört. Ja, Amen, er hat es gehört. Es liegt nicht an Gottes Ohren. Sondern es ist die Frage nach deiner Not oder nach deinem Suchen, nach deinem Herz. Wie wichtig ist es dir? Wie wichtig ist es dir wirklich? Willst du das wirklich, was Gott für dich hat? Streckst du dich aus nach der Verheißung oder sagst du, ach naja, war halt dann vielleicht doch nicht für mich, ist vielleicht für jemand anders. Hätte sie auch machen können. Elkanah hatte ja zwei Frauen, er hat ja schon Kinder. Naja, war eben nicht für mich, war für die andere. Lass dir das, was Gott dir verheißen hat und was Gott für dich hat, nicht entgehen, nur weil du zu träge bist, dich auf den Weg zu ihm zu machen. Die Frage danach ist, ist es dir wichtig? Willst du das, was Gott will? Suchst du nach dem, was er für dich hat? Und lass dich nicht abhalten von Leuten, die dich da drin ärgern oder stören. Es gibt immer wieder, nein, ich setze andersrum an. Es gibt Dinge, die Gott nur mit dir machen wird und mit dir machen will und mit niemandem anders sonst. Und auf eine Art und Weise, wie er es nur mit dir macht und mit niemandem anders sonst, auf die gleiche Art und Weise. Und häufig genug fällt es den Umstehenden schwer, das zu verstehen. Wir haben gerne von der Tendenz her 0815 Linie und Methode. So hat das zu laufen, so hat das zu gehen. Und eine ganze Reihe von Dingen macht Gott auch auf ähnliche Art und Weise immer wieder. Aber manche Dinge macht er auch mal komplett anders. Und lass dich nicht davon abhalten, wenn andere sagen, das ist aber komisch. Das will Gott bestimmt nicht so. Es sei denn, sie können es wirklich gut aus Gottes Wort und Gottes Verhalten begründen und du bist wirklich auf dem Holzweg, weil du dich in Sünde begibst. Ja, das ist die einzige Ausnahme, wo Kritik angebracht ist. Ansonsten halt an dem fest, was Gott dir gegeben hat. Und streck dich danach aus. Ich möchte an der Stelle auch, das ist mir irgendwie auf dem Herz, steht nicht im, hat mit dem Text hier unmittelbar nichts zu tun, aber es erinnert mich daran, dass Paulus sagt, wir sollen nach den Geistesgaben uns ausstrecken und darum bitten und danach streben. Und manchmal denke ich, wir haben davon noch viel zu wenig. Persönlich und auch bei uns in der Gemeinde. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass wir aufgehört haben, uns danach auszustrecken. Naja, ich habe ja schon mal darum gebetet, dass Gott mir Sprachengebet schenkt. Ist nichts gekommen. Und jetzt lebst du ohne. Ja, kann man auch. Man kann auch ohne leben. Kann man, natürlich. Hannah hätte auch ohne Kinder leben können weiter. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Sie hatte einen Mann, der sie echt liebt, der ihr das sogar noch sagt, ne, reicht das nicht? Und sie sagt irgendwie, naja, eigentlich, ich denke mir, sie sagt, ja, natürlich reicht das, was du mir gibst, das reicht. Aber das ersetzt nicht das, was fehlt. Ja? Und mit manchen Dingen Gottes ist das genauso. Natürlich, du bist gerettet. Ja? Du hast Jesus dein Leben anvertraut und du weißt, dass er deine Schuld vergeben hat. Und ja, du kannst sagen, das reicht. Das reicht auch. Für Errettung reicht das. Aber vielleicht sagst du auch, ich weiß, es gibt da noch mehr. Gott hat Verheißung gegeben, die habe ich noch nicht gesehen, noch nicht erlebt. Und dann bist du nicht nur, darfst du nicht nur, sondern du bist sogar aufgefordert, darum zu bitten. Na gut, Herr, wenn du das unbedingt für mich möchtest, dann nehme ich das auch. Oder vielleicht eher, das will ich unbedingt haben. Gott hat damit was vor, Gott hat damit was geplant. Ich möchte das unbedingt haben und ich bin bereit, es wieder für ihn einzusetzen. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, als ich in der Veranstaltung war, wo jemand gefragt hat, möchtet ihr gerne die Gabe der Krankenheilung haben? Haben sich natürlich eine ganze Reihe Menschen gemeldet, war eine christliche Veranstaltung. Er hat gesagt, wenn ich für euch beten soll, dann kommt bitte nur nach vorne, wenn ihr euch bereit erklärt, innerhalb der nächsten 24 Stunden für einen Kranken zu beten. Ansonsten könnt ihr auf euren Plätzen sitzen bleiben. Und das ist so ein bisschen dieses Gebet von Hanna, oder? Sie sagt, schenk mir ein Kind und es soll dann dir gehören. Das ist nicht, schenk mir ein Kind und dann bin ich glücklich und dann, oh, 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 und dann gehe ich da so endlos drin auf. Schenk mir das, was ich haben will und dann gehe ich da drin auf, sondern schenk mir das, ich will dir damit Ehre bereiten. Ich will dir damit Ehre geben. Ich will damit zeigen, dass ich dich liebe. Vielleicht ist das auch ein Stück ein Schlüssel zu der Antwort auf unsere Gebete. Warum willst du das haben? Und sie gibt damit Gott Ehre in einer Form, die wahrscheinlich für jede Mutter ziemlich unverständlich ist. Ja, wer gibt schon sein Kind her? Ihr braucht euch jetzt nicht melden, das war eine rhetorische Frage. Echte Hingabe, aber auch eine echte Sehnsucht, danach Gott zu dienen und Gott zu gefallen und das zu empfangen, was Gott verheißen hat. Und diese Sehnsucht, die soll brennen, die soll stark sein. Sehnsucht nach dem, was Gott geplant und vorbereitet hat. Sehnsucht nach dem, was Gott tun will. Und ich bin auch echt gespannt, wir haben gar keine Termine angesagt, einer davon ist heute direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Wir wollen nämlich überlegen und planen, wie wir Menschen auf dem Wochenmarkt an den Adventssamstagen mit dem Evangelium erreichen können. Und ich bin echt gespannt und ich will alles haben, was Gott uns dafür geben will. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich was kosten wird. Ja? Denn wenn ich sage, Herr, zeig uns, was du tun willst, dann muss ich auch bereit sein, das auch zu tun. Egal, was es ist. Und manchmal hat Gott echt interessante Ideen. Ja? So, also ich bin da sehr gespannt drauf. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir auch mit diesem Projekt, mit dieser Aktion einfach Gottes Reich bauen und Menschen dienen können und Gott Ehre geben. Und ich bin gespannt, was er uns an Geschenk, an Verheißung gibt. Das ist nur ein ganz kleiner Bereich, das kannst du auf jeden Bereich in deinem Leben anwenden. Was ist das, was Gott dir geben will, was du noch nicht hast, wonach du dich ausstrecken darfst? Okay. Viele Verheißungen, du hast so viel Gnade. Und manche Dinge hast du in unser Leben einfach hineingelegt und hineingetan. Und vielleicht verstehen wir das nicht. Vielleicht verstehen wir etwas nicht, warum wir dies oder jenes nicht haben, obwohl du gesagt hast, du willst uns versorgen, du willst uns beschenken, du willst uns ausrüsten. Vielleicht sind wir einfach noch nicht weit genug auf die Knie gegangen. Vielleicht ist es uns noch nicht wichtig genug. Aber wir wollen neu nach dem fragen, Herr, was du vorbereitet hast, was du geplant hast. Wir wollen neu darauf zurückgreifen, zu sagen, Herr, das ist doch deine Verheißung. Mach deine Verheißung in meinem Leben wahr. Wir wollen sehen, dass es geschieht. Und wir sind bereit, einen Preis dafür zu bezahlen, Herr, wenn es was kostet. Ich bete darum, Herr, dass du gerade den Leiden, die irgendwie schon über Jahre vorhanden sind, dass du darauf Antwort gibst, da wo ein echtes Flehen entsteht, eine echte Sehnsucht und ein Ausstrecken zu dir da ist. Und ich glaube, Eli konnte diese Antwort so leicht geben, geh hin in Frieden, der Herr wird dir geben, was du erbeten hast. Vielleicht, weil er einfach gesehen hat, es war ein echt ehrliches Herz dahinter und eine echte Hingabe. Bete darum, Herr, dass du einfach diese Hoffnung, diesen Glauben neu in uns erfachst, dass du kannst und dass du willst, dass du deine Verheißung erfüllen kannst und dass du sie erfüllen willst. Und unter diesem Gedanken wollen wir uns auf unsere Knie begeben, Herr, und dich bitten. Und uns schon auf das freuen, Herr, was du tun willst. So viel mehr als alles, was wir uns vorstellen können. Danke dafür. Amen.